Kurznachrichten.
Zwei Zweiteiler in dieser Woche in der kleinen Audiodatei. Rainer Braun mit zwei Gesprächen und Sergei Karaganov. Ein neuer Text, wie Russland im neuen Weltkrieg gewinnen kann. Bevor wir heute den ersten Teil hören, habe ich aus meinem Archiv ein Interview mit Karaganov hervorgeholt, welches Wladyslaw Sankin von Russia Today 2018 mit Karaganov führte. Ein interessanter Blick zurück. Wer mehr haben will, man findet das komplette Interview auch auf der US-amerikanischen Webseite Odyssey. Man musste ein bisschen im Archiv suchen. Meinen Segen habt ihr.
Und nun das Dossier.
Wollen wir unsere Zeitreise mit dem entsprechenden Jinglewerk beginnen? Um den Krieg rang man schon 2018.
Wer gewinnt? Zunächst einmal, im Krieg verlieren alle, weil es von allen Seiten Verluste geben wird. Aber unsere vorläufige Analyse geht weiter und sie zeigt, dass Russland, China und andere nicht-westliche Staaten mehr Trümpfe haben, um diesen Krieg zu gewinnen oder, ich wiederhole, weniger verlieren. Der Westen wird schon mehr verlieren, aber es ist eine Minus-Minus-Situation. Deswegen werden alle so oder so verlieren.
Minus-Minus zu Instrumenten des Westens. Instrumente habe ich hier auch.
Für die Verteidigung seiner schwächelnden Positionen nutzt der Westen zwei Instrumente. Das erste ist das Informationelle, wo der Westen dominiert. Obwohl seine Dominanz nicht mehr so flächendeckend ist, wie es vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war. Außerdem, weil er die Lügen in Strömen produziert, ist seine Glaubwürdigkeit sehr beschädigt. Der Westen beherrschte das informationelle Feld unter anderem wegen der Qualität seiner Presse, die es im Westen mittlerweile leider nicht mehr gibt. Und zum Zweiten nutzt er seine verbliebenen ökonomischen Vorteile, die auch schwinden. Und das geht mit Ansehensverlust einher. Sanktionen, Tarife, die gibt es mittlerweile tausendfach. Was wir jetzt wissen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Das bedeutet, dass sich so etwas wie ein Wirtschaftskrieg anbahnt, der die liberale Weltordnung untergräbt, die der Westen selbst nach dem Jahr 1945 geschaffen hat. Aber wichtiger ist, was jetzt passiert, dass der Westen und vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika verstanden haben, dass die Herrschaft des Westens zu Ende gegangen ist. Seit dem 16. und 17. Jahrhundert baute er auf militärische Überlegenheit. Auf diese Überlegenheit im Militärbereich baute auch eine politische, ökonomische, kulturelle Überlegenheit. Die Grundlage dafür ist nun ausgeschlagen. Was wir jetzt sehen, ist die verzweifelte Reaktion eines Westens, der seine historischen Positionen verliert. Das bedeutet nicht, dass der Westen auseinanderbricht. Er wird sich einfach den neuen Verhältnissen fügen müssen. Und es war Russland, das den Westen seiner militärischen Überlegenheit beraubt hat. Der Westen hatte eine Chance. Während des Großteils der 1990er Jahre wollte Russland sich dem Westen anschließen. Der Großteil der Eliten, vor allem aber auch der Bevölkerung, waren dafür. Wir wollten in die NATO eintreten. Wir haben es auch so offiziell erklärt. Aber der Westen hat sich dagegen entschieden, weil man den Westen dementsprechend ändern müsste. Man konnte uns doch nicht als Juniorpartner aufnehmen. Und man hat uns abgewiesen. Das war der größte geopolitische Fehlschlag. Als ich das in den 1990er Jahren verstanden habe, habe ich meinen Glauben an die Fähigkeit des Westens verloren, strategisch denken zu können.
Thema Globalisierung.
Vor dem Hintergrund des Vorsprungsverlustes, den ich schon angesprochen habe, verzerrt die Globalisierung die soziale Lage in den westlichen Ländern. Der Mittelstand schrumpft rasant. In den meisten Ländern verliert der Mittelstand seine Positionen im Vergleich zu früheren Jahren nicht nur verhältnismäßig, sondern auch vollständig. Dadurch werden die Grundlagen der politischen Systeme untergraben und das, was derzeit im Westen vor sich geht, ist der Versuch der alten Eliten, die politischen Systeme unter die eigene Kontrolle zurückzugewinnen. Dabei haben die sozialen Medien einen Weg für direkte Demokratie geebnet. Diese unzufriedenen, gebürtigen US-Amerikaner, Franzosen und wer auch sonst haben eine Möglichkeit bekommen, ihren politischen Willen durch soziale Medien direkt zu äußern. Und die alten regierenden Eliten verlieren ihre Positionen. Und die Russophobie, die sie jetzt angesprochen haben, ist ein Mittel für die Vertuschung der Unterdrückung von sozialen Medien. Ich nehme es übrigens unseren westlichen Kollegen nicht übel. Im Endeffekt ist es viel besser, etwas mit den kontrollierbaren Gesellschaften zu tun zu haben, als mit denen, die gespalten sind und einander hassen und die für die Lösung ihrer internen Probleme einen Feind brauchen, zu dem Russland gemacht wird. Aber schlecht dabei ist, dass sie das so ungeschickt und so grob tun.
Wir DDR-Sozialisierten haben Plocho verstanden und kommen jetzt zu Teil 1 des aktuellen Karaganov.
Das Dossier.
Von der Webseite Russia in Global Affairs, Sergei Karaganov. Wie Russland im neuen Weltkrieg gewinnen kann. Ein regelrechter Weltkrieg hat begonnen, seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1917 zurück, als sich Sowjetrussland aus dem kapitalistischen System losriss. Zuerst wurden die Interventionsmächte auf uns gehetzt, dann das faschistische Deutschland und fast ganz Europa. Doch Letzteres verlor. Die zweite Runde begann in den 50er Jahren, als die Völker der UdSSR unter enormen Entbehrungen in dem Bestreben, für sich Souveränität und Sicherheit zu gewährleisten, die Atombombe entwickelten und anschließend im nuklearen Bereich Parität mit den USA errangen. Damit haben wir, ohne es damals zu begreifen, das Fundament unter der 500-jährigen Vorherrschaft Europas des Westens im ideologischen Bereich weggerissen, die es ermöglichte, den Rest der Welt auszuplündern und zuvor die fortschrittlichsten Zivilisationen zu unterdrücken. Dieses Fundament war die militärische Überlegenheit, auf der das System der Ausbeutung der gesamten Menschheit beruhte. Ab Mitte der 50er Jahre erlitt der Westen eine militärische Niederlage nach der anderen. Es begann die nationale Befreiung der Menschheit, die Verstaatlichung der Ressourcen, die von westlichen Ländern und ihren Konzernen erobert worden waren. Das weltweite Kräfteverhältnis begann, sich zugunsten des Nicht-Westens zu verschieben. Zum ersten Mal versuchten die USA unter Ronald Reagan, sich zu rächen. Durch rasantes Wachstum der Militärausgaben in der Hoffnung auf Wiederherstellung der Überlegenheit, durch die Lancierung des Mythos von den Star Wars, es folgte die Intervention in dem winzigen, wehrlosen Grenada, um zu zeigen, dass die US-Amerikaner immer noch siegen können. Und dann hatte der Westen Glück. Aus internen Gründen, aufgrund des Verfalls, des ideologischen Kerns und der Weigerung, die immer ineffizienter werdende Volkswirtschaft zu reformieren, brach die Sowjetunion zusammen. Das sich in der Krise befindliche kapitalistische Weltwirtschaftssystem erhielt eine riesige Dosis Adrenalin und Glukose, eine Vielzahl hungriger Konsumenten und billiger Arbeitskräfte. Es schien, als hätte sich das Blatt gewendet. Es kam zu einer Euphorie, die jedoch nicht lange anhielt. Der Westen beginnt berauscht vom Sieg. Einige spektakuläre geostrategische Fehler und dann begann Russland wieder aufzuleben, vor allem durch seine militärische Macht. Die unmittelbaren Ursachen des aktuellen Weltkriegs traten Ende der 2000er Jahre zutage. Bereits unter Obama wurde der Kurs America First verkündet, die Wiederbelebung der Macht der USA, die Militärausgaben stiegen und eine Welle antirussischer Propaganda schwoll an. Moskau versuchte, durch die Rückeroberung der Krim einen neuen Revancheversuch des Westens zu stoppen, was bei diesem bereits regelrechte Hysterie auslöste. Doch wir haben diesen Erfolg nicht weiter ausgebaut. Die Hoffnungen auf eine Einigung blieben bestehen. Man drehte sich um den Minsker Prozess im Kreis und wollte nicht sehen, wie auf ukrainischem Territorium die Armee und die Bevölkerung auf einen Krieg mit Russland vorbereitet wurden. Es folgten neue Sanktionswellen, noch während Trumps erster Amtszeit begann der Wirtschaftskrieg. Wir alle warteten auf irgendetwas, dann lenkte Covid-19 die Aufmerksamkeit ab, was höchstwahrscheinlich eine der Fronten des beginnenden Krieges war, sich aber gegen den Westen selbst wandte. Wir haben mit unserer Reaktion auf die Revancheversuche zu lange gewartet. Als wir schließlich 2022 damit begannen, haben wir einige Fehler begangen. Dazu gehört die Unterschätzung der Absicht des Westens, Russland zu zerschlagen, um so den Grund für sein historisches Scheitern zu beseitigen, um sich anschließend China zu widmen und die von der UdSSR befreite Weltmehrheit, Dritte Welt, globaler Süden, erneut zu unterdrücken. Wir haben die Kriegsbereitschaft des Kiewer Regimes und den Grad der Verblödung der ukrainischen Bevölkerung unterschätzt. Man hoffte, dass dort unser Volk sei, obwohl es westlich des Dnepr ohnehin nur wenige gab und es immer weniger wurden. Ein weiterer Fehler, wir begannen gegen das Kiewer Regime zu kämpfen, ohne anzuerkennen, dass der Hauptgegner und die Quelle der Bedrohung der kollektive Westen war, insbesondere die Euro-Eliten, die bestrebt waren, von ihren eigenen Misserfolgen abzulenken und sich im Idealfall für die historischen Niederlagen des 20. Jahrhunderts zu rächen, allen voran die Niederlage der überwiegenden Mehrheit der Europäer, die unter Hitlers Fahnen gegen die UdSSR gezogen waren. Unser größter Fehler war jedoch die unzureichende Nutzung der wichtigsten Waffe in unserem Arsenal, für die wir in den 40er und 50er Jahren mit Unterernährung und sogar Hunger bezahlt haben, die nukleare Abschreckung. Wir sind in einen Konflikt hineingezogen worden, der als militärische Sonderoperation bezeichnet wird, und haben damit im Grunde die uns aufgezwungenen Spielregeln akzeptiert. Einen Zermürbungskrieg angesichts des überlegenen wirtschaftlichen und demografischen Potenzial des Gegners. Der Krieg nahm den Charakter eines Stellungskrieges an, angepasst an die Technologien des 21. Jahrhunderts. In den Jahren 2023 und 2024 haben wir schließlich die nukleare Abschreckung und Eindämmung verstärkt, indem wir mehrere militärisch-technische Signale aussandten und die Doktrin zum Einsatz von Atomwaffen modernisierten. Die Amerikaner, die unter keinen Umständen vorhatten, für Europa zu kämpfen, insbesondere wenn es zu einer Eskalation auf nukleare Ebene kommen könnte und damit zu einer Ausweitung des Konflikts auf das Territorium der USA, begannen bereits unter Biden, sich aus der direkten Konfrontation zurückzuziehen, während sie weiterhin vom Krieg profitierten und nebenbei die Europäer ausplünderten. Trump setzte unter dem Deckmantel der Friedensbemühungen diese Linie fort, indem er sich am Krieg bereicherte, aber das Risiko einer direkten Konfrontation mit Russland vermied. Der Weltkrieg hat bislang zwei Hauptschauplätze, die miteinander verschmelzen: den europäischen rund um die Ukraine und den nahöstlichen, der Versuch der USA und ihres jüngeren Verbündeten Israel, den gesamten Nahen und Mittleren Osten zu destabilisieren. Als nächstes wird Südasien folgen. Venezuela wurde bereits unterdrückt, Kuba wird weiter unter Druck gesetzt. Es bedarf einer neuen Politik. Diese spannend ausgeführt in 8 Punkten diese Woche in der kleinen Audiodatei. Karaganov, Doktor der Geschichtswissenschaften, verdienter Professor, wissenschaftlicher Leiter der Fakultät für Weltwirtschaft und Weltpolitik an der Nationalen Forschungsuniversität, Hochschule für Wirtschaft, Ehrenvorsitzender des Präsidiums des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik Russlands.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon.
Nein, in Moskau ist er gerade nicht. Das Interview mit Putin ist bereits Fernsehgeschichte, aber Tucker Carlson schreibt weiter auf seinem Tucker Carlson Network. Sehr empfehlenswert, ein aktuelles Interview mit Julia Mendel, der ehemaligen Sprecherin von Wladimir Zelensky.
Give us a credit.
Der für sich spricht.
The victory. The victory will change the world.
Zwei Themen, angeblicher Drogenkonsum Zelenskys, zu diesem Mendel ein offenes Geheimnis, aber sie hat ihn selbst nie beim Drogenkonsum gesehen, aber viele Leute getroffen, die hätten. Nun ja, das ist dann wieder, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, benannt Kokain. Wohl habe Zelensky vor Interviews die Angewohnheit gehabt, sich 15 Minuten auf der Toilette aufzuhalten und dann als ein anderer Mensch wieder herauszukommen. Naja, Schauspieler. Mendel beschreibt ihn besessen vom öffentlichen Image im In- und Ausland. In Sachen Propaganda erklärte sie über Zelensky, er bräuchte Goebbels-Propaganda, das habe er angewiesen. Tausende Sprachrohre.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Das passt eben auch zu den SS-Runen.
Ein über allem menschlichen Tun waltendes göttliches Schicksal.
Einbezug des Herren in die Argumentationsketten auch nicht neu. Heute Thema der aktuellen Kolumne von Hartmut König. Ja, Hartmut König wurde.
London, Washington und Moskau.
Gegrüßt die Welt. Politische Gegner, genannt wird auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, haben Selenskyj wiederholt Machtmissbrauch vorgeworfen. Donald Trump bezeichnete Selenskyj 2025 als Diktator, weil er die Durchführung von Neuwahlen verweigerte. Aber nochmal, Propaganda à la Goebbels will man...
Die Heimat in jeder Beziehung kriegstüchtig zu machen.
Da sind wir dann alle...
Vision, dreams of passion. And all the while I think of you.
Hey, yes, y'all, I'm Grandmaster Belly Bell, and you're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music.
Jede Entnazifizierungsprosa ergibt so Sinn. Ein Hakenkreuz wäre das eine zu viel gewesen. Interview Tucker Carlson mit Selenskyjs ehemaliger Pressesprecherin Julia Mendel. Lennon mit Schlager Grandmaster Flash, White Lines. Seit Wochenende ankert vor Fehmarn der russische Zerstörer Severomorsk. Auch war in gleicher Region die Raketenkorvette Stavropol unterwegs. Die NATO hat gleich einen ganzen Marineverband in die Ostsee verlegt. 4 Fregatten, ein Patrouillenboot und noch Hubschrauber. Springers Weltbericht: Russland bringt Zerstörer vor deutscher Ostseeküste in Position. Business Insider schreibt, offenbar dient der Einsatz dem Schutz von Moskaus Schattenflotte. Das Vorgehen gegen diese Schiffe, die russisches Öl nach Indien oder China transportieren, hat in jedem Fall Elemente der Piraterie. Dagegen vorzugehen wäre legal. Springers Business Insider: Mit der Konzentration mehrerer Kriegsschiffe in einem begrenzten Seegebiet steigt das Risiko ungewollter Zwischenfälle. Oder es wären am Ende eben gewollte. All das und mehr an diesem 13. Mai 2026. Zum Glück kein Freitag, sondern ein Mittwoch. Die kleine Audiodatei. Moskau äußert sich zu Frank-Walter Steinmeier als Kandidat für Verhandlungen zwischen Europäischer Union und Russland. Kreml-Sprecher Peskow: Man könne derzeit alle bekannten Namen aufzählen. Entscheidend sei der Wille, den Dialog wieder aufzunehmen.
Und über allem steht ein Fixstern.
Wladimir Putin regte ja Gerhard Schröder an.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Altkanzler SPD,
das ist richtig,
und alter Männerfreund gemeinsam riefen sie vor über 20 Jahren den Petersburger Dialog ins Leben.
Je weiter von Schröder, desto näher zu Anthony Roth, der Narzissten-Sympathisierer.
Mit Verweis auf Rotur haben wir da wieder den Nazi-Kram, von dem wir dringend Abstand gewinnen sollten, auch in Bezug auf das Existenzrecht. Unseren, dem von unserer Industrie, vielleicht auch dem von unserer EU und den von unserem Eurovision Song Contest. Von dem ploppen mir dauernd Berichte auf. Ist da irgendwas im Gang? Ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Lieber jetzt Hartmut König. Existenzrecht der Kirche? Er befasst sich mit dem Papst.
Hallo, liebe Hörer von Radio Marabu. Mein Name ist König, Hartmut. Hoffe, ich habe was zu erzählen.
Eine Kolumne von Hartmut König in der kleinen Audiodatei.
Hallo, liebe Hörer von DDR 1. Hier ist Hartmut König. Ich glaube, ich soll hier was erzählen. Hört mal hin, wenn ihr wollt. Bis dann.
Päpste mit Stachel, nötige Widerworte, zu Unrecht und Gewalt, eine Kolumne von Hartmut König. Als der Pole Karol Wojtyla während seines Pontifikats als Johannes Paul II. Im Frühjahr 1983 zu einem Staatsbesuch in Nicaragua eintraf, verweigerte er dem zu seiner Begrüßung am Rollfeld auf die Knie gesunkenen Priester, Minister und Dichter Ernesto Cardenal den Gruß und drohte ihm mit erhobenem Zeigefinger. Später suspendierte er den Verfechter der Theologie der Befreiung sogar vom Priesteramt. Noch funktionierte die offen reaktionäre Taktangabe aus dem Vatikan, half Washington seinen Vorhof von emanzipatorischen Bestrebungen freizuhalten und revolutionäre Beispiele zu diskreditieren. Der deutsche Nachfolger Josef Ratzinger überwand die Rückständigkeit seines Amtes nur einmal, als er es anders als alle Päpste seit 1294 zu Lebzeiten niederlegte. Eine Wende kam mit der Wahl des in Buenos Aires geborenen Jorge Mario Bergoglio, der unter Berufung auf Franz von Assisi den Mann der Armut und des Friedens Franziskus heißen wollte. Höfischen Prunk meidend, einem einfachen, volksverbundenen Lebens- und Führungsstil zugeneigt, wagte er nicht nur Vorstöße in Richtung zeitgemäßerer Kirchensichten auf die Rolle der Frau, des Ehestands und anderer Lebensgemeinschaften, sondern äußerte sich auch in ungewohnter Weise zu Fragen der Friedenssicherung, einer humanen Wirtschaftsentwicklung sowie zur Erhaltung des globalen ökologischen Gleichgewichts. Im System des Geldes, meinte er, sei alles schwache, wehrlos gegenüber den Interessen des vergötterten Marktes, die zur absoluten Regel werden. Macht, müsse man nutzen, um das Volk zu beschützen, hatte er zu seinem Amtsantritt gesagt, und lassen wir nicht zu, dass Zeichen der Zerstörung und des Todes den Weg dieser unserer Welt begleiten. Sein Engagement wurde konkret. Er besuchte die Bootsflüchtlinge auf Lampedusa, forderte ein Ende der bewaffneten Konflikte im Nahen Osten, plädierte 2024 für eine Untersuchung der gegen Israel erhobenen Vorwürfe eines Völkermords in Gaza, befürwortete Raum für Verhandlungen im Ukraine-Krieg, mahnte beim Besuch von Hiroshima und Nagasaki die weltweite Abschaffung von Kernwaffen an und verurteilte noch in seinem Todesjahr Trumps Pläne für Massenabschiebungen aus den USA. Der Stachel gegen den Washingtoner, Cäsaren und seinesgleichen war unverkennbar gesetzt. Und nun Leo XIV., der Amerikaner. Die Traditionalisten hofften, er würde Franziskus Widerspruchsgeist einfangen und irrten sich in mancher Hinsicht. Gewiss hatte Robert Francis Prevost, so sein bürgerlicher Name, bereits als Bischof in Peru gegen Armut, Unrecht und Umweltzerstörung gekämpft, 2017 sogar den peruanischen Diktator Alberto Fujimori in scharfer Form aufgefordert, sich bei den Opfern seiner Schreckensherrschaft zu entschuldigen. Auch hatte er sich mit der Trump-Regierung schon wegen des von einem Polizisten zu Tode gewürgten farbigen Amerikaners George Floyd angelegt. Nun aber startete der MAGA-Fürst heftige verbale Attacken auf den Heiligen Vater, weil der den Iran-Krieg kritisiert hatte, attestierte ihm Trump eine schreckliche Außen- und Sicherheitspolitik. Der Papst auf seinem Flug nach Afrika konterte, er habe keine Angst vor der Trump-Regierung und mache keine Abstriche an seiner Friedensbotschaft. Und er legte beziehungsreich noch eine Schippe drauf. Die Welt werde von einer Handvoll Tyrannen verwüstet, auch wenn bestritten wird, dass Mitarbeiter des US-Kriegsministers Hegseth präventiv mit der Möglichkeit eines erzwungenen Umzugs der katholischen Obrigkeit wie im 14. Jahrhundert nach Avignon gedroht hätten. Die Verstimmung ist perfekt, der Stachel sitzt, und er sitzt umso mehr, als der narzisstische Friedensheiland die in ihrer Peinlichkeit schon wieder urkomischen Bildcollagen Trump halt einen Kranken, Jesus legt Trump seine Hand auf die Schulter etc. wegen gefährdenden Shitstorms löschen musste. Chapeau den Päpsten mit einem Stachel, den beim katholischen Kanzler der Deutschen niemand vermutet.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Danke, beste Svetlana, natürlich wollen wir dich heute nicht vergessen.
Und wir können doch alle dem Herrgott dankbar sein, dass wir in einem solchen Land leben wie der Bundesrepublik Deutschland.
Meine Herrgott dankbar, was war ich bis 1990 frei? Beim DGB-Kongress erhielt Friedrich Merz Pfiffe und Buhrufe, berichtet die Tagesschau. Mit einem Appell, den Reformprozess als Chance statt Bedrohung zu begreifen, drang der CDU-Chef bei den Delegierten der DGB kaum durch. Ein Interview der dpa gewährte Unternehmerlegende Wolfgang Krupp.
Dieses Shirt muss nicht um die halbe Welt fliegen und die Menschen, die es herstellen, haben einen sicheren Arbeitsplatz.
Im Interview, Zitat, wenn ich warten muss, bis die Politik mir den Weg ebnet, dann bin ich längst pleite. Er spricht über die Konsumflaute, man verkauft weniger, nennt Höhen und Tiefen, den Sinn von Lager. Zitat, wer in Boomphasen größenwahnsinnig werde und Kapazitäten aufbaue, die sich später nicht auslasten ließe, schaffe sich seine Probleme selbst. Auch kritisiert er generell GmbHs.
Trigema produziert mit 1200 Mitarbeitern nur in Deutschland. Was sagt der Inhaber Herr Grupp dazu?
Wir werden auch in Zukunft nur in Deutschland produzieren und unsere 1200 Arbeitsplätze sichern.
Auf Wiedersehen.
Na, dass die Arbeitsplätze da mal nicht zugesichert werden. Inflation April, Verbraucherpreise in den USA auf 3-Jahres-Hoch. Pentagon meldet bisher 29 Milliarden Dollar an Kriegskosten. Inflation nimmt in Deutschland im April spürbar zu. CDU will Spitzengehälter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk deutlich begrenzen. Und die Initiative Autofreies Berlin findet keine Mehrheit. Na gut, vielleicht bald benzinfrei, dann auch autofrei.
Inflation.
Das Erlebnis. Inflation. Inflation. Griechenland will Massentourismus bremsen. Geht es ihnen wieder zu gut, den Griechen? Es berichtet der ORF. Mit Schlager der Österreicher Udo Jürgens griechischer Wein. Nach US-Militärflügen, die in österreichischen Luftraum eindrangen, stiegen Eurofighter über Österreich auf. Tulsi Gabbard, Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste der USA, teilte am Montag der New York Post mit, man wolle US-finanzierte Biolabore im Ausland untersuchen. Russland hat schon sehr lange seine Bedenken wegen der vom Pentagon finanzierten Biolabore in der Ukraine und anderswo geäußert. Vermutet militärische Forschungen, vielleicht nicht ganz unpassend dazu die Tagesschau, die im Zusammenhang mit Hunter-Viren sich an die Corona-Pandemie erinnert, sieht.
Da werden wir Bilder sehen,
in der Zeit zwischen Juni und August im Sommer, die wir nur aus Kinofilmen kennen.
Überzeugt davon, heute genug gesehen, eher gehört zu haben, geschlossen nun die kleine Audiodatei. Donald Trump besucht Xi Jinping in Peking. Er fährt ins warme 29 Grad, meldet die Stadt. Leichte Wolken, bei uns bleibt es ruppig, auch am Wochenende. Die kommende Woche startet gewittrig, dann wird es aber trocken und deutlich wärmer. Frühsommerliche Werte, keine Frostgefahr mehr.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Europe's Alternative Music.